Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Das Chamäleon der Gynäkologie. So wird Endometriose oft bezeichnet. Die Beschwerden und Symptome sind vielseitig und oft nur schwer zuzuordnen. Sie reichen von starken Bauchkrämpfen während der Periode über Schmerzen beim Sex bis hin zur Unfruchtbarkeit. Bei 30-50% der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, ist Endometriose die Ursache. Das hat die Uniklinik Tübingen herausgefunden. Fast 2 Millionen Frauen zwischen 15 und 49 leiden in Deutschland an Endometriose. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung. Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, wächst außerhalb der Gebärmutter. Zum Beispiel an den Eierstöcken im Bauch- und Beckenraum oder am Darm- oder Bauchfell. Es kann prinzipiell an jeder Stelle des Körpers wachsen. Bei etwa der Hälfte der betroffenen Frauen muss von einem dauerhaften Therapiebedarf ausgegangen werden. Ich bin Martin Hoffmann und heute treffe ich mich mit 2 Frauen, deren Leben von Endometriose auf unterschiedliche Weise geprägt ist. Bei meiner Recherche bin ich auf die sogenannten Endo-Ladies gestoßen. Das ist eine Selbsthilfegruppe in der Region Stuttgart. Sie sehen sich als Netzwerk und Anlaufstelle für alle Frauen, die unklare Schmerzen im Unterleib haben, die gerade eine Diagnose bekommen haben oder die sich einfach auch nur informieren wollen. Yvonne van der Lee hat die Gruppe gegründet. Sie leidet selbst an Endometriose und mit ihr bin ich später in Esslingen verabredet. Vorher möchte ich aber noch mehr über diese gutartige Erkrankung wissen, wobei ich den Begriff gutartig in dem Zusammenhang wirklich schwierig finde. Dr. Karin Petke ist Oberärztin am Klinikum Esslingen. Dort gibt es eine eigene Endometriose-Klinik mit spezieller Sprechstunde. Frau Petke will ich fragen, welche Behandlungsmethoden es gibt, welche Langzeitfolgen Endometriose hat und ob die Ursache wirklich noch unbekannt ist. Ich bin jetzt im Klinikum Esslingen und fahre gerade im Aufzug hoch in den ersten Stock. Hier ist die Endometriose-Klinik und auch die gynäkologische Ambulanz. Und hier bin ich mit Frau Dr. Petke verabredet und da wartet sie schon auf mich. Hallo Frau Dr. Petke.
Hallo Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie mit rein. Ich habe uns einen Raum rausgesucht, da können wir miteinander sprechen.
Frau Dr. Petke, was versteht man genau unter Endometriose? Was ist das?
Endometriose, das ist eine Erkrankung, die bei Frauen auftritt und dabei handelt es sich um Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe, das normalerweise eben zyklisch auf- und abgebaut wird und dann im Rahmen der Periode abblutet und das kann auch an anderen Stellen im Körper auftreten. Vorzugsweise findet sich zum Beispiel am Bauchfell. Da gibt es kleine Herde von eben solcher Gebärmutterschleimhautähnlicher Gewebepartikel, die dann als kleine Herde sich absetzen. Die können auch an anderen Stellen auftreten, beispielsweise an den Eierstöcken. Da kann man es als große Zysten dann unter anderem sehen oder auch an anderen Organen wie dem Darm, der Harnblase, in seltenen Fällen sogar auch mal am Zwerchfell.
Warum kann das da auch wachsen?
Man weiß es nicht ganz genau, muss man ehrlicherweise zugeben. Eine mögliche Theorie ist, dass die Blutung eben im Rahmen der Periodenblutung nicht nur über die Scheide nach außen hin abblutet, sondern auch sogenannt retrograd blutet über die Eileiter, dann sich diese Blutung eben auch in den Bauchraum verteilt und dabei auch solche endometrioiden Zellen, also von der Gebärmutterschleimhaut ausgehende Zellen, auch im Bauchraum verteilen können und sich dann da eben absetzen, anwachsen und dann dort für eben Symptome und Beschwerden sorgen können.
Kann man das irgendwie sagen, in welchem Alter das typischerweise, wenn es dann auftritt, entsteht?
Also in Anlehnung an die Theorie, dass es eben im Rahmen mit der Periodenblutung eben auch zusammenhängt und entsteht, geht man schon davon aus, dass es eben bei den jungen Frauen dann eben ab Eintritt des Periodenalters oder im Rahmen der ersten Periode dann anfängt, langsam aufzutreten. Deswegen geht man auch davon aus, dass die meisten Betroffenen eben zwischen 15 und 40, 49 Jahren so in dem Rahmen etwa sind. Es gibt aber auch sogar Fälle beschrieben von jungen Mädchen, die noch nie eine Periodenblutung hatten, wo man solche Endometrioseherde gefunden hat, sodass es da eben als alternative Theorie zum Beispiel auch schon die Möglichkeit gibt, dass es vielleicht schon in der Embryogenese, also möglicherweise schon ganz, ganz früh in der Entstehung des menschlichen Lebens, vielleicht seinen Ursprung hat.
Es gibt auch einige Fälle, dass es dann wirklich später auftritt. Also ich sage jetzt mal in den 30er Jahren irgendwie. Wie kann denn sowas denn eigentlich sein? Also ich habe gelesen von einem Fall nach dem Geburt des ersten Kindes zum Beispiel. Dann ist sowas irgendwie aufgetreten. Gibt es da auch eine Theorie dazu?
Also zum einen ist es so, wir wissen nicht genau, wie lange ist die Endometriose schon da, bis sie Beschwerden macht. Das heißt, es kann ja sein, dass die Frau, die vielleicht nach der Geburt des ersten Kindes dann, wie Sie eben gemeint haben, plötzlich Beschwerden hat und man dann eine Endometriose diagnostiziert. Vielleicht hatte die Endometriose auch 10 Jahre schon, hat aber keine Beschwerden durch die Endometriose gehabt. Das ist eben ja das Thema, dass wir nicht so ganz genau sagen können, wer hat Beschwerden und wer nicht. Also es gibt Frauen, bei denen findet man per Zufall, weil man vielleicht aus anderen Gründen eine Bauchspiegelung, eine Operation macht, wahnsinnig ausgedehnte Endometriose und auf Nachfrage gibt die an, noch nie in ihrem Leben Beschwerden gehabt zu haben. Und bei anderen Frauen ist es so, dass die sich über Jahre hinweg mit Beschwerden dann in der Klinik vorstellen und man findet vielleicht nur einen eher nicht so ausgedehnten Befund.
Inwiefern spielt Veranlagung eine Rolle? Kann man da was sagen?
Also wir gehen nicht davon aus, dass es erblich bedingt ist. Also nur weil die Mutter Endometriose hat, bedeutet das nicht, dass die Tochter auch Endometriose bekommt. Aber es scheint eine familiäre Häufung zu geben.
Kann man irgendwas machen, dass man es vielleicht wahrscheinlicher nicht bekommt?
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist zum Beispiel wie bei Lungenkrebs, ja, dass 9 von 10 Patienten mit Lungenkrebs geraucht haben. So ist es bei der Endometriose. Das, zum Glück muss man ja auch sagen, ist ja auch eine gewisse Entlastung. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, na, selber schuld oder so, ja, oder falschen Lebensstil geführt, gar nicht. Es ist aber so, dass es schon so zu sein scheint, dass Patientinnen, die betroffen sind, je nach Lebensstil einfach eine Besserung ihrer Beschwerden erfahren. Ja, aber das ist dann mehr symptomorientiert und dient leider nicht dazu, um die Ausdehnung der Erkrankung zu verhindern oder positiv beeinflussen zu können.
Jetzt ist Endometriose ja eigentlich kein neues Thema. Warum ist es denn eigentlich erst seit ein paar Jahren so in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt?
Ich denke, dass es verschiedene Gründe hat. Ein möglicher Grund ist, dass junge Frauen immer besser vernetzt sind, sich besser informieren, sich besser austauschen können und auch ihre Beschwerden besser benennen können. Und dass auch grundsätzlich die Frauen aufgeklärter sind heutzutage, selbstbewusster, dass auch die Periodenblutung und auch Sexualität nicht mehr so schambehaftet sind in der Gesellschaft, dass man mehr wieder darüber sprechen kann, als es früher der Fall war. Und dass deswegen auch das Thema eben, es ist eigentlich nicht normal, so stark Schmerzen bei der Periode zu haben, zum Glück öffentlich ein bisschen mehr ins Gespräch kommt, in den Fokus rückt.
Jetzt haben Sie gerade Symptome angesprochen und zum Beispiel Schmerzen bei der Periode irgendwie gesagt. Welche Symptome hat Endometriose noch?
Ja, es gibt 5 Leitsymptome, an denen man sich eigentlich so, also Hauptsymptome, das ist zum einen eben, wie gerade genannt, der Schmerz bei der Periodenblutung. Patientinnen haben häufig Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und ein anderes Symptom ist eben, dass die Frauen häufig, nicht immer, aber häufig auch dann Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, also eine gewisse Form von Sterilität haben, ja.
Jetzt sind Schmerzen ja total subjektiv. Ab wann kann man denn sagen, okay, die Schmerzen sind jetzt vielleicht nicht mehr so in Anführungszeichen normal, sondern die gehen darüber hinaus und sie sollten jetzt mal zu einer Gynäkologin oder zu einem Gynäkologen gehen?
Starke Schmerzen bei der Periodenblutung sollten nicht als normal abgetan werden, sondern sollten abgeklärt werden. Also in dem Moment, wo die Frau sagt, das ist für mich ein belastender Schmerz, sollte sie zu ihrer Gynäkologin, ihrem Gynäkologen gehen und das abklären lassen. Ein wesentlicher Punkt ist, habe ich einen hohen Schmerzmittelbedarf zum Beispiel. Also das sollte immer abgeklärt werden, wenn man da sagt, ich komme unter 3 Ibuprofen überhaupt nicht aus dem Bett raus. Also sowas gehört mit Sicherheit dann abgeklärt, ja.
Wenn wir mal über Langzeitfolgen reden, wie sieht es da bei Endometriose aus?
Also Endometriose per se ist keine bösartige Erkrankung. Das heißt, es ist nicht so wie bei einer Krebserkrankung, dass man sagt, das muss man unbedingt wegoperieren oder ganz, ganz dringend behandeln. Sonst wirkt sich das mit Sicherheit nachteilig aus. Es ist so, dass Patientinnen, die nicht symptomatisch sind, auch nicht zwangsläufig behandelt werden müssen. Denn wenn keine Symptomatik und kein Leidensdruck da ist, dann erfährt die Patientin durch die Endometriose per se keinen Schaden. Das heißt, wir behandeln Patientinnen symptomorientiert und je nach Leidensdruck. Es ist ganz selten mal der Fall, dass die Endometriose zum Beispiel so am Bauchfell sich lokalisiert hat, dass sie beispielsweise den Harnleiter einengen oder gar in den Harnleiter einwachsen kann. In solchen Fällen käme es zu einem Harnstau, die Niere staut sich auf und kann einen Organschaden nehmen. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine Organschädigung befürchten, wäre das auch so, dass wir da einen gewissen Handlungsbedarf haben und sagen, das sollte man dann schon gegebenenfalls auch operativ behandeln.
Sie haben zum Beispiel Fruchtbarkeit angesprochen. Also eine Zahl, glaube ich, 30-50% aller Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, sagt man irgendwie, die Ursache sei Endometriose. Wie ist da der Zusammenhang?
Also bei der Endometriose ist es so, dass wenn man jetzt mal schaut, wie viele Frauen sind überhaupt insgesamt betroffen, geht man so von circa 15% aller Frauen aus im gebärfähigen Alter. Wenn man sich jetzt das Kollektiv beispielsweise in der Kinderwunschpraxis anschaut und guckt, wie viele von denen haben Endometriose, dann geht man tatsächlich, wie von Ihnen genannt, so eher von fast 50% aus.
Das also hat, die Hälfte. Ja. Das ist schon viel, ne?
Das ist viel, genau. Es ist nicht so, dass es nur die Endometriose ist. Es ist ja so, dass bei Paaren, die eben ungewollt kinderlos sind, verschiedene Faktoren gibt, die damit reinspielen. Bei etwa einem Drittel der Paare, sage ich, ist es mehr bedingt durch den männlichen Part, bei einem Drittel durch die Frau bedingt und bei einem weiteren Drittel eben bringen beide Faktoren mit rein, die eben dazu führen, dass sie ungewollt kinderlos bleiben. Und bei dem Drittel der Frauen ist es so, dass man häufig Endometriose sieht, bis zu 50%. Das ist dann aber oftmals nicht der alleinige Faktor. Mhm. Die Endometrioseherde machen sowas wie eine chronische Entzündung im kleinen Becken. Das kann, und davon geht man zumindest aus, unter anderem dazu führen, dass die Eizellen nicht so gut reifen, dass der Eizelltransport gestört sein kann und dass auch das Milieu eben in der Gebärmutter so gestört sein kann, dass eben die Einnistung der befruchteten Eizelle dann eventuell nicht so erfolgreich gelingt wie bei anderen Frauen.
Also nicht so erfolgreich gelingt, heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Das heißt, in so einer Kinderwunschklinik, wenn dann Endometriose diagnostiziert wird, heißt es nicht, okay, es kann nicht funktionieren, sondern es ist schwieriger.
Genau, es kann unter Umständen schwieriger sein. Es bedeutet gar nicht zwangsläufig, dass es schwieriger ist. Es gibt sehr viele Frauen, die haben Endometriose, haben es nie gewusst, sind problemlos schwanger geworden, hatten nie Probleme. Also das ist die Hoffnung für all die, die Endometriose haben, bedeutet nicht, dass das zwangsläufig auch zu Problemen beim Kinderkriegen führen wird.
Also Ursache ist noch unbekannt, höre ich jetzt auch ein bisschen raus, gibt da verschiedene Theorien, aber was kann man denn dagegen machen? Also welche Behandlungsansätze gibt es?
Die Endometriose ist schon eine Erkrankung, die letztlich eine dauerhafte Behandlung erfordert, zumindest bei den allermeisten Patientinnen. Wie gesagt, wenn eine Patientin eh von Anfang an symptomlos ist und keine Beschwerden hat, bedarf es nicht zwangsläufig einer Behandlung. Aber Patientinnen, die sich mit Symptomatik vorstellen, das sind dann meistens Patientinnen, die eben über dauerhaft Schmerzen klagen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder bei der Periodenblutung. Bei denen ist es schon so, dass man empfiehlt, dauerhaft zu behandeln. Und da gibt es verschiedene Ansätze, je nachdem, was man auch im Ultraschall im Rahmen der Untersuchung eben feststellt, gibt es entweder die Möglichkeit, operativ zu behandeln und die Endometriose zu entfernen oder primär mal mit einer hormonellen Therapie zu starten. Das heißt, dass man über eine Hormontherapie, ähnlich wie eine Pille, versucht, die Endometriose in einen mehr oder weniger inaktiven Zustand zu bringen und dadurch auch die Symptome zu lindern.
Wenn das jetzt operativ entfernt wird, ist das dauerhaft oder kann das eigentlich wieder passieren?
Ja, es ist leider so, dass die rein operative Therapie nicht ausreichend ist. Die ist manchmal sehr sinnvoll und ganz, ganz wichtig, aber in fast allen Fällen alleinig nicht ausreichend. Und es ist auch wichtig, dass man mit Patienten das vorher gut bespricht, um eben genau das zu verhindern, dass die Patientinnen davon ausgehen, ich werde jetzt operiert und dann ist alles vorbei und dann ist alles gut. So ist es halt leider, leider nicht. Es bedarf auch danach noch einer hormonellen Therapie, um eben zu verhindern, dass die Endometriose wiederkommt. Und man weiß, dass man so ein Endometriose-Rezidiv sehr, sehr gut verhindern kann, wenn die Patientinnen nach einer operativen Entfernung dann weiterhin eben eine Pille einnehmen. Das sind solche Gestagen-Monopräparate, nennen wir die. Das heißt eine östrogenfreie Pille, weil man weiß, dass die Östrogene die Endometrioseherde eher stimulieren.
Sind die dann also auch mit Schmerzmitteln gekoppelt oder nimmt man die dann zusätzlich noch ein?
Das ist eine zusätzliche Einnahme. Das ist eine Pille, die man einmal täglich einnimmt. Die nimmt man auch dauerhaft ein und die soll dazu führen, dass die Patienten eine sogenannte therapeutische Amenorrhoe haben und das bedeutet keine Periodenblutung mehr. Das heißt, der Neuaufbau der Gebärmutterschleimhaut wird verhindert, sodass auch nicht zyklisch weiterhin was abblutet und dass auch eben nicht zyklisch es zur Stimulation der Endometrioseherde kommt. Darüber hinaus kann die Patientin dann Schmerzmittel natürlich einnehmen, bei Bedarf oder auch fest angesetzt, je nachdem, wie ausgedehnt oder wie ausgeprägt es ist.
Wie haben sich denn da die Medikamente in den letzten Jahren oder auch diese Pille, die Sie ansprechen, entwickelt? Auch gerade, wenn es jetzt noch nicht so, ich sage es mal, im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung war, war es wahrscheinlich auch, ich nehme es jetzt mal an, nicht im Zentrum der medizinischen Forschung. Wie hat sich da sowas entwickelt wie Medikamente?
Ja, es ist so, wie Sie sagen, dass es nicht im Zentrum der medizinischen Forschung war. Und das ist ja auch eine generelle Sache, dass die Forschung in der Frauenmedizin, Frauengesundheit eher in den letzten Jahren noch ein bisschen brach lag im Vergleich eben zur Medizin für Männer.
Da gibt es noch was zu tun, muss man so sagen.
Genau, da gibt es noch was zu tun. Und dass aber doch schon zunehmend eben da Forschung gemacht wird und Medikamente entwickelt werden. Wir haben diese sogenannten Gestagen-Monopräparate. Es gibt inzwischen aber auch andere Medikamente, die zugelassen sind für die Behandlung der Endometriose. Das heißt, wir haben inzwischen ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit Tabletten, also medikamentös zu behandeln.
Jetzt sind wir ja hier am Klinikum Esslingen und hier gibt es die Endometriose-Klinik und Sie haben ja auch eine spezielle Sprechstunde. Wer kommt in die Sprechstunde und warum kommen die Patientinnen in die Sprechstunde?
Ja, also in unsere Sprechstunde kommen in der Regel Patientinnen geschickt von den Frauenärztinnen, von den Niedergelassenen zur weiteren Abklärung und Besprechung und Therapieplanung. Das heißt, das sind Frauen, die haben sich in der Regel bei ihren niedergelassenen GynäkologInnen schon mal vorgestellt mit der Fragestellung, ich habe so Periodenschmerz, was könnte das sein? Und hier wird dann im Rahmen von einer erweiterten Anamnese, sprich also einer Befunderhebung, was sind Ihre Beschwerden? Und im Rahmen von einer Ultraschalluntersuchung dann weiter abgeklärt, ob die Patientin eventuell eine operative Therapie zugeführt werden sollte oder ob eine andere hormonelle Therapie vielleicht eben dann zur Besserung der Beschwerden führen könnte.
Und was wird den Patientinnen noch so ein bisschen mit an die Hand gegeben? Also es wäre wahrscheinlich nur nicht nur die medizinische Versorgung, sondern es geht ja wahrscheinlich deutlich weiter hinaus nochmal.
Genau, also wir als Endometriose-Klinik sind eigentlich ganz gut vernetzt und das ist auch das, was wir Patientinnen an die Hand legen, ist sich mit solchen Beschwerden dann an ein Endometriose-Zentrum, an eine Endometriose-Klinik zu wenden. Wir haben dann eben Kooperationspartner wie beispielsweise Heilpraktiker. Wir kooperieren mit einem Kinderwunschzentrum, mit einer Schmerztherapie, das heißt auch komplementäre Verfahren sollten da immer mit angesprochen werden, Sport, Yoga oder eben auch die Selbsthilfegruppe. In dem Fall arbeiten wir eng eben auch mit den Endoladies zusammen, die Selbsthilfegruppe von der Frau van der Lee. Und da eben den Frauen an die Hand zu geben, dass es über die normale medikamentöse Therapie im Sinne von Hormon- und Schmerztherapie einfach andere Möglichkeiten gibt. Psychotherapie kann unter Umständen eine Rolle spielen, weil chronische Schmerzzustände einfach manchmal auch dazu Belastung führen.
Ich weiß, es ist total schwierig, ich sage es mal so, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Aber ich sage es mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was glauben Sie, wie weit ist die Medizin da, was Endometriose oder die Behandlung von Endometriose betrifft?
Ja, also viel gemacht wird ja auch im Rahmen der Diagnostik. Also es gibt verschiedene Optionen oder auch Ansätze mittlerweile über Bluttests zu versuchen, die Endometriose zu diagnostizieren. Oder über Elektromessungen, über die Darmperistaltik, also über dessen, wie gut kann der Darm arbeiten, zu versuchen nachzuvollziehen, ist die Patientin von Endometriose betroffen. Und ich bin schon sehr sicher, dass das in den nächsten Jahren eben zunehmend mehr kommen wird, dass man in die Richtung erfolgreich, vielleicht auch ohne operatives Vorgehen, das ein oder andere Mal eben dann eine etwas sichere Diagnose stellen kann. Und dass ich aber insbesondere, und das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, dass man die hormonellen Therapien versucht, weiter auszubauen, um auch mögliche potenzielle Nebenwirkungen der hormonellen Therapie für die Patientin möglichst gering zu halten.
Frau Dr. Pethke, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das Klinikum Esslingen und Karin Pethke arbeiten sehr eng mit verschiedenen Selbsthilfegruppen zusammen, darunter auch die Endoladies aus der Region Stuttgart. Yvonne van der Lee hat die Gruppe 2015 gegründet und leitet sie ehrenamtlich. Yvonne wohnt in Altbach bei Esslingen und arbeitet heute als medizinische Fachangestellte. Sie selbst leidet seit 2010 an Endometriose. Als wir im Vorfeld telefoniert haben, da hat sie mir gesagt, dass sie den Begriff Endometriose vor ihrer eigenen Diagnose so auch noch nie gehört hatte und dass ihr damals vor allem ein kompetenter Ansprechpartner gefehlt hat, der sich wirklich gut mit der Erkrankung auskennt. Und genauso ist auch die Idee für die Endoladies entstanden. Ich bin jetzt in der Medius-Klinik Ostfildern-Ruid in der gynäkologischen Ambulanz im ersten Obergeschoss und ich bin jetzt hier mit Yvonne van der Lee verabredet. Hallo Frau van der Lee, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie sind selbst an Endometriose erkrankt. Wann hatten Sie denn das erste Mal das Gefühl, irgendwie, okay, hier irgendwas stimmt hier gerade nicht und was war das für ein Gefühl?
Ja, also bei mir hat es im Grunde angefangen nach der Geburt meines dritten Kindes und nachdem der normale, ich sag jetzt mal, Geburtsschmerz weg war, waren einfach ganz unspezifische Unterbauchschmerzen, die einfach nicht weggingen, die immer wieder kamen. Und da hatte ich so das erste Mal den Verdacht, dass da irgendwas anderes sein muss.
So ein bisschen wundere ich mich gerade, weil, also was ich gelesen habe, dass vor allem nach einer Geburt dass es das eher ungewöhnlich ist oder liege ich da falsch, dass Endometriose danach diagnostiziert wird?
Nein, also das muss man ein bisschen differenzierter anschauen. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man über Endometriose spricht, ganz oft auch das Thema unerfüllter Kinderwunsch natürlich irgendwo auch gerade im Social Media Netz ganz viel präsent ist. Und das darf man so nicht sehen. Also ich habe 3 Kinder geboren ohne irgendwelche Probleme. Ich muss dazu sagen, es waren Kaiserschnitte und es hat wahrscheinlich bei mir die Theorie der aktiven Verschleppung, also durch einen operativen Eingriff, irgendwie Endometriosegewebe woanders hin, wo es nicht hingehört. Aber genau, also eigentlich ist in den Köpfen, dass Kinderwunsch unerfüllt und Endometriose eher häufiger ist. Mhm. Aber ich bin das beste Beispiel, dass es nicht immer so ist.
Wie war denn dann der Weg bis zur endgültigen Diagnose, bis Sie dann gesagt haben, okay, das ist Endometriose?
Also sehr steinig. Oft wird behauptet, sie haben nichts, man sieht nichts. Ja, und so war das bei mir genauso. Man hat es natürlich immer auf die Kaiserschnitte geschoben, was vielleicht primär auch gar nicht falsch ist. Das kann ja immer auch sein. Und man konnte vieles nicht greifen. Und dann irrt man natürlich so als Betroffene, wo man selber nicht weiß, nach was suchen wir. Ja, ich kannte diese Erkrankung auch nicht. Versucht man irgendwie eine Erklärung zu finden. Und das ist manchmal schwer. Und bei mir war es dann so, dass ich durch nochmal den Wechsel des Frauenarztes an jemand gekommen bin, der dann gesagt hat, okay, da bin ich nicht der Experte, aber da gibt es Leute, da überweise ich sie doch mal. Also es hing bei mir wirklich auch an der Überweisung überhaupt vom niedergelassenen Gynäkologen in ein Endometriosezentrum, was ich gar nicht wusste, was das ist und Endometriose ja sowieso auch nicht. Und das war im Grunde 4 Jahre gingen darum und das mit kleinen Kindern, das wünsche ich auch niemand.
Wie ging es dann weiter?
Im Endometriosezentrum war natürlich einmal schon das Erstgespräch anders, gefühlt für mich anders als bei meinem niedergelassenen Gynäkologen. Auch mehr Zeit hat man sich genommen. Natürlich sind die Beschwerden auch nicht immer gleich greifbar und somit muss man sich einfach auch viel Zeit nehmen. Man konnte dann auch sogar im Ultraschall, was man nie vorher konnte, was sehen. Und dann hieß es gleich, das würden wir operieren. Und dann bin ich halt diesen Weg gegangen und dann war es auch erstmal eine ganze Zeit lang gut, und zwar über Jahre.
Wie kann es sein, dass man im Ultraschall jetzt dann auf einmal was sieht, was die vorher nicht gesehen haben?
Naja, also es gibt immer einmal die Perspektive, dass man sagt, man sieht nur oder man kann nur das sehen, was man kennt. Oder nachdem man sucht, das ist das eine. Der Faktor Zeit ist einfach, man muss sich Zeit nehmen. Also dieser Ultraschall ist natürlich auch nicht schnell gemacht, sondern muss schon sehr intensiv sein. Und natürlich auch von Leuten, die das täglich machen. Also das ist einfach so und deshalb gibt es Endometriosezentren. Und das andere Problem ist natürlich auch, dass es Endometrioseherde gibt, die man nicht im Ultraschall sieht. Mhm. Ja, und somit ist per se der Satz, man sieht nichts, da ist nichts, schon mal falsch.
Also hat auch viel mit, ich höre jetzt mal so zwischen den Zeilen, auch viel mit, ich sage es mal, Unwissenheit da auch zu tun. Also.
Ja, ich würde das schon so behaupten und ich habe das einfach auch als Patientin so erlebt und ich erlebe das auch im Rahmen meiner Arbeit in der Selbsthilfe so, dass einfach viele niedergelassene Gynäkologen im Grunde die Zeit nicht haben. Das möchte ich immer wieder erwähnen, das ist wirklich auch ein Problem. Aber auch die Expertise oder das Auge nicht dafür.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dann war es erstmal eine Zeit lang gut. Daraus hört man ja auch, es war eine Zeit lang gut, aber danach wurde es wieder schlecht.
Genau, also ich hatte, glaube ich, sogar 2-3 Jahre Ruhe und dann schlich sich so wieder so ein bisschen Beschwerden ein und dann zwischendrin hat man mal eine hormonelle Therapie auch versucht und wir sprechen ja auch von Endometriose, die eine hormonabhängige Erkrankung ist, das muss man einfach auch wissen. Das hat so mehr recht als schlecht funktioniert, bei manchen Frauen funktioniert das sehr gut, auch das natürlich eine Möglichkeit. Und bei mir ist es dann im Grunde im Laufe der Zeit wieder in einer OP geendet und ich habe jetzt im Laufe der Endometriose-Karriere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, 3 OPs hinter mir und die letzte war vor 4 Jahren und seitdem bin ich beschwerdefrei.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass bei vielen eine Hormontherapie zum Beispiel gemacht wird. Bei Ihnen hat eher die OP geholfen oder mehrere OPs. Was kann man denn vielleicht noch machen, mal abgesehen von der OP oder was hat da bei Ihnen gut funktioniert?
Also was extrem hilft und das kann ich jetzt einfach auch rückblickend jetzt habe ich ja 14 Jahre Endometriose-Geschichte hinter mir, sagen, wenn man das Gefühl hat, dass man ernst genommen wird, das ist so das eine. Und dann ist es natürlich ein unglaublicher Benefit, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine. Es gibt so viele Betroffene und da gibt es Communities, die einfach sich extrem unterstützen. Und natürlich gibt es viele alternative oder ergänzende Methoden, die man Self-Care-Management, Stressreduktion, Ernährungsumstellung, Yoga, Osteopathie, da gibt es viele Sachen. Und trotzdem ist es, wir reden ja von einer Erkrankung, die im Schnitt 7 bis 10 Jahre dauert, bis man überhaupt es diagnostiziert, ja, dass die Frauen erstmal damit zurechtkommen müssen. Ja, es war 10 Jahre nichts und jetzt soll ich aber bitte anfangen und Hormone nehmen, ich soll mich um die Ernährung kümmern, ich soll mich sportlich betätigen und was ist denn genau das Richtige? Das ist schon schwer. Also der Weg zur Diagnose ist super schwer und super lang und danach ist der Dschungel nicht unbedingt einfacher.
Sie selbst haben die Endo-Ladies gegründet. Welche Angebote haben Sie denn da für die Frauen?
Wir haben natürlich die klassischen Treffen, die wir hier vor Ort im Raum Stuttgart anbieten, wo wir aber auch begrenzen auf 15 Frauen, weil wir meistens, weil es einfach schöner ist, in ein Lokal gehen, wo wir was essen und wo wir einfach so ein bisschen uns austauschen können.
Das heißt aber ganz kurz, begrenzen heißt, die Nachfrage ist deutlich größer als...
Extrem.
Okay.
Also wir haben aktuell über 1000 Frauen in der Selbsthilfe und die Zahl steigt stetig. Also der Bedarf ist wirklich extrem. Und so haben wir einfach auch, und das kam auch mit Corona, muss ich sagen, dass wir einfach, es wurde einfach sehr viel online gemacht. Ich meine, das ganze Social-Media-Netz ist explodiert mit Corona, was irgendwo auch gut ist. Und somit haben wir uns unglaublich vernetzt und sind natürlich auch in Norddeutschland oder in Österreich, Schweiz bekannt und haben Frauen, die uns folgen, weil wir eben neben den Präsenztreffen auch Online-Treffen anbieten. Und dann kam aber noch ein Punkt dazu, der mir unglaublich wichtig war, dass man über diese Erkrankung aufklärt. Und zwar aufklärt, was ist das für eine Erkrankung? Was gibt es für Therapien? Was gibt es für alternative Ansätze? Und. Und das mache nicht ich. Ich glaube, ich weiß auch ein bisschen was über die Erkrankung. Sondern ich versuche dann im Rahmen von Symposien oder hier Online-Veranstaltungen oder Kongressen Experten einzuladen, die dann über ihre Themen sprechen, über die Facetten der Endometriose.
Über welche Themen wird denn dann hauptsächlich in diesen Gruppen gesprochen?
Wir tauschen uns ja in WhatsApp-Gruppen aus, die wir auch so ein bisschen thematisch untergliedert haben. Also gerade die Frauen-Endometriose-Kinderwunsch, das ist sehr speziell. Oder auch Endometriose Ü40, wo es dann Richtung Menopause gibt, Wechseljahre, das ist nochmal ein bisschen anders. Es geht im Grunde um alles, um Diagnosestellung, um Therapien, aber natürlich auch, wie lebe ich damit? Das heißt, Beantragung von einem Schwerbehindertenausweis, eine Reha, was habe ich für Rechte, was kann ich überhaupt machen, wie kriege ich das mit meinem Arbeitgeber hin, sage ich ihm das oder verheimliche ich das? Ja, also es sind ganz, ganz viele Themen, die da im Grunde angesprochen werden und diskutiert werden.
Was hat Ihnen denn selbst die Arbeit in der Selbsthilfegruppe gebracht?
Es gibt natürlich unglaublich viel. Also ich meine jetzt nicht irgendwie befriedigend in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich freue mich natürlich, wenn jemand irgendwie seinen Weg gefunden hat. Das ist, glaube ich, so gerade das Größte auch, dieses zu wissen, du kannst jemand helfen durch deine Erfahrung, durch deine Community. Und dann verbindet sich natürlich die Selbsthilfe mit meiner täglichen Arbeit in der Klinik. Und das ist, glaube ich, so das Allerschönste.
Wie sollte in Zukunft der Umgang mit Endometriose verändert werden?
Also erstmal muss man sagen, es hat sich schon ein bisschen was geändert. Also wenn ich zurückblicke auch vor 10, 14 Jahren, wo das bei mir angefangen hat, da wäre sehr wenig. Da wurde sehr wenig berichtet. Es gab weniger Zentren, auch hier in der Umgebung gab es ein einziges Zentrum. Es hat sich schon was getan. Also wir sind auf dem richtigen Weg und das bestätigt uns und das ist gut so. Wir müssen natürlich noch viel mehr tun. Also wir müssen auch gesellschaftlich mehr tun. Es muss für mich im Grunde Aufklärungskampagnen geben und zwar wirklich deutschlandweit über diese Erkrankung, damit jeder weiß, so wie Diabetes auch, was Endometriose ist. Das ist das eine. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon viel gewonnen, dass das einfach in vielen Köpfen ist und dass man sich nicht immer erklären muss, was ist Endometriose und was hast du denn da? Das finde ich auch schwierig. Gerade die Männerwelt versteht es nicht, weil es eben eine Frauenerkrankung ist. Ist nicht böse gemeint, aber ja, aber wenn man von Diabetes oder Bluthochdruck spricht, weiß jeder Bescheid. Ja. Das muss sich schon ändern. Und dann muss natürlich die Versorgung sich ändern. Einmal, dass wir die Zentren, die da sind, unterstützen, indem dass sie einfach auch finanzielle Unterstützung bekommen. Das würde ich mir auch von der Politik wünschen, dass einfach für das, wo man sich Zeit nimmt, auch das Geld bezahlt wird. Weil das macht schon vieles einfacher, weil die Patienten einfach, das muss man auch wissen, in den Zentren fast ein Jahr auf Termine warten. Und das macht es auch nicht immer einfacher, selbst wenn ich da eine Diagnose habe.
Yvonne van der Lee, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken. Dankeschön.
In der Schweiz gibt es übrigens auch noch ein spannendes Konzept, nämlich die Endo-Nurse. Das bedeutet, nach der Diagnose werden die Patientinnen nochmal zur Seite genommen und dann wird ihnen von medizinischem Fachpersonal genau erklärt, was jetzt passiert, was auf sie zukommt und welche Therapiemöglichkeiten es gibt und was sie vielleicht auch selbst tun können, um die Schmerzen etwas zu lindern. In Deutschland wird das Konzept momentan nur von der Charité Berlin verfolgt. Dort gibt es die erste Endo-Nurse deutschlandweit und mal schauen, hoffentlich kommen da bald noch weitere dazu. Sag mal, wie geht's denn euch nach der Folge? Habt ihr euch vielleicht bei den Symptomen auch wiederentdeckt? Und wenn ja, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal bei uns in die Shownotes rein. Da haben wir nämlich wieder viele Informationen und auch Anlaufstellen verlinkt. Also zum Beispiel den Link zu den Endo-Ladies findet ihr dort. Schaut gern mal rein. Und auch auf unserem Instagram-Kanal @gesundnah findet ihr natürlich wieder mehr Informationen. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare und Bewertungen. Ihr wisst auch, wie das läuft. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Martin Hoffmann. Wir freuen uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.